Ja, das tue ich ab jetzt hiermit. Dass auch einige von Ihnen, die jetzt auch wieder dabei sind, Herr Gottschalk zum Beispiel, hatten ja um Aufzeichnungen von einer Sitzung gebeten, an der Sie nicht teilnehmen konnten. Ich habe sie aufgezeichnet. Ich habe bloß im Moment, ja, also eine ziemlich strikte Unterteilung von Dingen, die der Kategorie A angehören, die keinen Aufschub dulden, und Dingen, die der Kategorie B angehören, die Aufzeichnung verschicken. Da bitte ich Sie dann um Nachsicht. Ja, Herr Gottschalk, Sie wollen direkt was sagen?
Ja, nur an dem Punkt, ich habe eben gerade einen Anruf von Herrn Schmid erhalten. Ich habe den direkt weggedrückt, aber ich nehme an, er kommt hier nicht rein. Kann das sein?
Das ist dann, muss ich ganz herzlos sagen, sein Problem. Also,
Okay.
also ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn, wenn er von selbst nicht reinkommt, reinlassen soll. Es sei denn, aber ich glaube, er ist ja sonst eigentlich immer da. Das heißt, er müsste den neuen Link auch kennen. Ich schaue mal gerade, ob er mir was geschrieben hat. Nee. Okay. Das wäre denn jetzt für mich Triple Tasking, neben Selbstreden und noch Leute reinlassen. Also das, ja, bisschen Schwund ist immer. okay, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich wirklich vollkommen den Faden verloren. Ich bin irgendwie vom Hippolytos, von der erhaltenen Version, genau, mit der moralischen Aufwertung von Pheida, richtig, und hatte Ihnen Hinweis auf die Metamorphosen gegeben, wo solche Entscheidungssituationen, und zwar in aller Regel von jungen Frauen, die sich gegen unerlaubte Liebe wehren, häufig vorkommen. Und da, also Ovid hat das mit besonderer Liebe dargestellt, etwa bei Medea, die Entscheidungssituation von Medea, soll sie ihren Vater verraten und sich der Liebe zu Jason hingeben, wo auch dann der berühmte Satz fällt, Video meliora proboque deteriora sequor. Ich sehe das Bessere und Billige ist, aber ich folge dem Schlechteren. Mir wie so viele andere Klassiker-Zitate erstmals durch Asterix bekannt geworden. Oder die Entscheidungssituation von Byblis, die in unerlaubter, inzestuöser Liebe zu ihrem Bruder verharrt. Oder von Iphis, die eine unerlaubte lesbische Liebe verspürt zu einem Mädchen namens Iante. Da wird dann das Problem dadurch gelöst, dass Iphis einfach in Mann verwandelt wird. Scheint ja auch zu gefallen sogar. Während die anderen Sachen alle schlecht ausgehen, die inzestuöse Beziehung von Myrrha zu ihrem Vater gar, also da zieht Ovid alle Register, aber das ist ja hier nicht unser Thema. Bei der Gelegenheit, wenn beim Stichwort moralische Aufwertung von Phaidra, kann ich direkt ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen. Ich setze im nächsten Wintersemester diese Vorlesung, also nicht jetzt direkt im Anschluss, da gibt es als Vorlesung ja Literatur der neronischen Zeit von mir, ganz was anderes. Aber im nächsten Wintersemester nach den Götterdarstellungen in der antiken Tragödie, Frauengestalten in der antiken Tragödie. Und da würde ich mich natürlich freuen, viele von Ihnen wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich kann Ihnen schon sagen, die Heldin dieser Vorlesung wird Iphigenie sein. Über die lässt sich so viel sagen und die ist so toll, was man dann entsprechend auch auch filmisch untermauern kann. Ich gehe mal doch davon aus, dass wir im nächsten Wintersemester wieder zusammen Filme gucken können. So richtig, richtig live. gut, jetzt aber zu dem Hippolytos selbst. Wenn man sich einfach nur die Handlung anschaut, wie ich sie Ihnen ja schon dargestellt habe, eben Phaidra unglücklich in ihren Stiefsohn Hippolytos verliebt, kämpft dagegen an, ist also so kurz vor dem, also es ist für sie ein, sie isst nichts mehr und trinkt nichts mehr und hängt nur noch rum. Das heißt, es ist für sie eine lebensbedrohliche Situation, aus der ihre Amme sie dadurch retten will, dass sie eben gegen Phaidras erklärten Willen Hippolytos alles verrät. Hippolytos daraufhin droht, dass er Theseus alles erzählt und Phaidra in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg weiß, als um wenigstens ihre Ehre, ihre Reputation zu retten, Selbstmord zu begehen, das sowieso, aber dabei dann eben als Grund vorzugeben, dass sie den Selbstmord begangen habe, weil Hippolytos sie vergewaltigt habe. Theseus dann, ohne weiter nachzudenken, seinen Sohn Hippolytos verflucht, der dann von Theseus in einer Version des Mythos, jedenfalls Vater Poseidon, dann auch dieser Fluch erfüllt wird und Hippolytos von seinen eigenen Pferden zu Tode geschleift wird. Wenn man das so erzählt, braucht man keine Götter im Grunde genommen, ne, sondern die Handlung könnte so auf rein menschlicher Ebene sich abspielen. Aber sie bekommt eben durch den Auftritt der Göttin Aphrodite im Prolog und der Göttin Artemis in der Exodus, der Schlussszene, eine besondere Note. Ganz kurze Parenthese, wenn ich es richtig sehe. Wir hatten ja uns letztes Mal über den Ion unterhalten. Können Sie auf dem Bildschirm von Herrn Eckert, wenn Sie ihn sehen, im Hintergrund Delphi sehen und damit einen Eindruck von der Schönheit dieser Landschaft bekommen? Danke, Herr Eckert, dass Sie jetzt noch an den Rand gehen. Da sieht man also die Tholos, die Reste des Rundtempels und die Umgebung drumrum. Das ist wahrscheinlich sogar vom Apollon-Tempel aus fotografiert, nehme ich an, also so eine Stufe höher. Also Delphi ist wirklich ein erlesen schöner Ort, einer der schönsten Orte, die ich in Europa bisher gesehen habe. Okay, schauen wir uns also an, wie die Göttin Aphrodite den Prolog gestaltet. Dazu haben Sie haben den Großteil des Prologs auf den im Moodle eingestellten Blättern Aphrodite auf Blatt 16. Der Anfang ist wieder so, wie wir es bei Euripides schon kennengelernt haben. Wenn sie sagt, ich bin unter den Sterblichen viel gefeiert und nicht namenlos, ich Göttin, die ich Kypris heiße oder Kypris genannt werde, nach ihrem einem der mutmaßlichen Geburtsorte, beziehungsweise auf der Insel Zypern ist sie aus dem Meeresschaum entstiegen, daher Kypris, aber eben natürlich ihr eigentlicher Name Aphrodite. Und wenn sie sich auf diese Weise vorstellt, heißt das natürlich nichts anderes, als dass sie das uns, dem Publikum, erzählen will, denn ein Selbstgespräch, in dem sie sagen würde, ich bin die berühmte Göttin Aphrodite, hätte etwas, doch etwas unfreiwillig Komisches an sich. Wichtig ist hier aber direkt ziemlich von Anfang an, dass sie auf die von uns schon häufiger festgestellte Wechselbeziehung zwischen Menschen und Göttern eingeht. Vers 5, 6. Ich ehre diejenigen, die meine Macht verehren. Hier ist so eine hübsche Abstufung, die sich im Deutschen schwer nachmachen lässt. Sebo ist ein sehr viel stärkeres Wort als Presboio. Also Presboio könnte man vielleicht übersetzen noch so in Richtung, ich erweise denen meine Achtung, die mich verehren. Also Sebein ist eher das, was man gegenüber Göttern erweist, wie sie zum Beispiel auch an der griechischen Übersetzung des Namens Augustus, Sebastos, da steckt's drin, entnehmen können. Genauso wie Sebastos hat Augustus, so der Ehrwürdige, auch einen luminosen Aspekt. Also es ist nicht einfach wenn der Senat Augustus eben Augustus genannt hat, ab dem Januar 27 vor Christus, dann gibt das deutsche Wort der Ehrwürdige diesen nominosen Aspekt nicht hinreichend wieder, denn das hat, wenn man jemand Augustus nennt, ist er eben mehr als ein normaler Mensch. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wie es von Augustus zu dem dummen August, das ist eine Bezeichnung, die gerne für Zirkusclowns verwendet wird, gekommen ist. Wenn jemand von Ihnen was dazu weiß, können Sie mir gerne mal schreiben. Also, Aphrodite erweist den Menschen ihre Achtung, die sie verehren. Und Vers 6, ich bringe aber alle zu Fall, Sphalo, die hochmütig gegenüber uns denken, Megaphronusin, Eis, Hemmas. In Vers 8 wird das dann allgemeiner nochmal verdeutlicht. Die Götter, wir Götter, also sie formuliert es in der dritten Person, freuen sich, wenn sie von Menschen geehrt werden. Das ist eine Vorstellung, die den antiken Göttern im Grunde genommen aller Kulturen anhaftet, dass Götter in dieser Hinsicht eben doch sowas wie überdimensionale Menschen mit menschlichen Emotionen sind, die demzufolge auch darauf, dass man ihnen Ehrerbietung erweist, besonders angewiesen sind. Ich kann mich jetzt nicht so richtig reinversetzen, wie es wäre, ein Gott zu sein, aber wenn ich ein Gott wäre, wäre es mir ziemlich wurscht, was die Menschen denken würden, weil ich sie doch als so weit unter mir empfände, dass ich es nicht mehr als wirklich bedeutend empfände. Insofern sage ich persönlich immer gerne, dass wahre Gotteslästerung eigentlich ist zu glauben, dass ein Gott sich lästern ließe. Das ist aber nicht nur bei den dieses Ehrgefühl, nicht nur bei den griechischen und römischen Göttern so. Es gibt ja hinreichend unendlich viele Stellen im Alten Testament, wo der Gott des Alten Testaments sich auch als ausgesprochen ja empfänglich für solche Gedanken erweist. Vom Allgemeinen kommt Aphrodite zum Besonderen. Sie hat sich einen bestimmten Menschen ausgeguckt. Sie geht hier also deduktiv vor, vom Allgemeinen zum Besonderen. Vers 11, Hippolytos, den Nachkommen des Phaidoimata, hier des ehrwürdigen Pittheus, der sein Urgroßvater ist, der sagt als einziger von den Bürgern hier im Land von Troizen, wo das Ganze spielt, dass ich, immer es zu ergänzen, Vers 13, Kakisthen daimonon pephykenai, dass ich die schlechteste der Gottheiten sei, und zwar nicht nur sei, sondern von Natur aus sei. Das ist, wie man hier schon schaudernd vermerken kann, das ist ziemlich dumm von Hippolytos, so etwas zu sagen. Und damit liegt eben sofort von Anfang an in der ersten Vorstellung, wo Hippolytos zum ersten Mal erwähnt wird, seine Hamartia klar zutage, also seine Verfehlung, die er nach Aristoteles Poetik, wie schon häufiger erwähnt, eigentlich der Grundgedanke eines tragischen Helden ist. Ein tragischer Held darf nicht makellos sein, denn wenn er dann vom Glück ins Unglück stürzt, ist das nicht tragisch, sondern, wie Aristoteles sagt, miaron, abscheulich. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, weil das also auch in der modernen Tragödiendiskussion noch eine Rolle spielt unter dem Stichwort poetische Gerechtigkeit, aber dazu gleich noch mehr. Sondern ein Tragödienheld soll nach aristotelischer Forderung eben eine Hamartia, eine Verfehlung begangen haben, die kein Verbrechen ist, also kein vorsätzlich böses Handeln, aber die entweder eine Handlung, die falsch ist. Die Hamartia aller Hamartiae, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie opfert, nicht aus Mordlust, aber eben aus Gründen, die nicht zu rechtfertigen sind. Die Hamartia des Hippolytos besteht darin, dass er in einem bestimmten Bereich der Hybris verfallen ist, nämlich eine Gottheit nicht nur zu ignorieren, sondern sie zu schmähen. Als Konsequenz daraus, Vers 14, verschmäht er das Ehebett Lektra und macht sich, also berührt keine Hochzeiten. Also Hippolytos ist erklärter im männlichen Bereich. Haben wir im Deutschen kein modernes Wort mehr. Früher hat man Hagestolz dazu gesagt, aber alle diejenigen von Ihnen, die unter 60 sind, kennen dieses Wort wahrscheinlich gar nicht mehr. Die Jüngeren unter 30 schon gar nicht. Also jemand, der die Ehe verschmäht. Wir werden auch gleich feststellen, dass, ich meine, man kann ja auch so überzeugter Junggeselle sein, aber in diesem Fall, dass damit auch eine ausgesprochen misogyne Haltung bei Hippolytos verbunden ist. Also ehrt als Konsequenz er, Vers 15, 16, die Schwester des Phoibos, Artemis, die Tochter des Zeus, und hält sie für die größte aller Göttinnen und treibt sich, wie Artemis-Verehrer das so machen, ständig auf der Jagd rum und sogar in direkten Kontakt mit Artemis. Ne? Also Hippolytos ist einer der sehr wenigen Sterblichen, die auch der persönlichen Gegenwart von Göttern oder Göttinnen gewürdigt werden. Hier ist eine kleine, es lässt sich nicht nachweisen, aber ich glaube, es ist so eine feinsinnige Bosheit von Euripides, wenn es in Vers 17 heißt, dass er immer mit der Jungfrau, die ja Artemis erklärtermaßen ist, zusammen ist, Xynon, und in Vers 19 dann von der Homilia mit ihr die Rede ist, dann können die beiden Begriffe Xynenai und Homilia, genau wie unser deutsches Wort Verkehr, eine sexuelle Konnotation haben. Müssen nicht, aber ich finde es hier ganz plausibel, wie der Kommentator Barrett in seinem Kommentar zum Hippolytos sagt, dass entweder Aphrodite hier bösartig das eben unterstellt, dass die Jungfrau Artemis und der jungfräuliche Hippolytos was miteinander haben, oder genauso, dass, wie Barrett vermerkt, dass sie es nicht mal unterstellen will, aber aus ihrer Perspektive als Göttin der Liebe sie sich gar nicht anders vorstellen kann. In der wundervollen Komödie Harry und Sally geht es ja den ganzen Film darum, ob es eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen geben kann. Harrys Antwort ist ja ganz lange nein. Entweder interessieren sie sich nicht füreinander oder wollen Sex miteinander und kriegen ihn halt nicht unter allen Umständen. Aus Aphrodites Denkweise ist so etwas natürlich gut vorstellbar. Der erste, meines Wissens, der also diese bösartige Unterstellung gesehen hat, die sie damit beabsichtige, war kein geringerer als der große Ulrich von Villamowitz-Möllendorf, an dem ja schon allein sein Name sehr groß ist. Er war sehr groß, aber wenn ich seinen Namen erwähne, die von Ihnen, die länger dabei sind, die wissen das schon, dann immer mit dem Zusatz, ein bisschen überschätzt wird er freilich doch. Ja, jedenfalls Aphrodite kündigt an, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Sie sagt Vers 20 noch ausdrücklich, ich tutoisi menun uftono. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass er ständig mit Artemis zusammen ist. Das ist mir wurscht. Tigame dei, ne? Eben salopp gesagt, ja, was kratzt mich das? Aber was er sich an mir für Verfehlungen erlaubt hat, und hier kommt das Schlüsselwort selbst, Aristoteles hatte sicher seine Freude daran, Herr Martäke, was er, worin er sich an mir verfehlt hat. Dafür, Timoresomai, werde ich Hippolytos an diesem Tag bestrafen oder werde mich dafür an diesem Tag an ihm rächen. Timorein und Timoreistai, Aktiv und Medium, sind austauschbar, haben ja dieses gesamte Bedeutungsspektrum. Das ist so einer der Fälle, wo es einen vielleicht verwundern mag, dass die so hochdifferenzierte griechische Sprache nicht differenziert, dass es bestrafen und Rache nehmen heißen kann. Denn Bestrafung ja eben gerade ein Akt, der subjektive Gefühle eigentlich ausschließt, objektiv sein will, während Rache nehmen eben etwas höchst Subjektives ist. Und im Folgenden beschreibt sie das, wie sie also schon agiert hat und in Hippolytos Stiefmutter Phaidra eine verzehrende Liebe zu Hippolytos eingepflanzt hat. Hippolytos ist so, nach dem, was wir über ihn erfahren, durfte so ungefähr 18 sein. Phaidra, wir können ihr Alter höchstens schätzen, aber sie ist auf jeden Fall eine junge Frau noch, also nicht allzu viel älter als Hippolytos, so Mitte 20 bis 30 vielleicht, sodass also eine Verbindung der beiden prinzipiell nicht unmöglich ist. Es ist ja, wie schon erwähnt, es wäre auch kein Inzest, weil sie ja nicht blutsverwandt sind, aber es ist etwas, was nach antiker Moralvorstellung, ich glaube, juristisch ist es nicht entsprechend belegt, auf derselben Stufe wie Inzest ist. Also es ist was, was völlig unmöglich ist. Phaidra verzehrt sich, wie schon erwähnt, im wahrsten Sinne. Aphrodite sagt selbst in Vers 39, Apollytai, sie schwindet dahin, oder sie noch etwas wörtlicher, sie wird vernichtet dadurch. Sie ist krank und niemand außer ihr selbst kennt die Ursache. Das soll aber jetzt ans Tageslicht kommen. Die Kruzes, die in Vers 42 stehen, können, also Thesei Pragma sind ja in Kruzes gesetzt, die können Sie sich wegdenken. Das ist kein grammatischer oder metrischer Vorbehalt, sondern sind von dem Herausgeber, aus dessen Ausgabe dieser Text stammt, von Gilbert Murray gesetzt worden, weil das seiner Meinung nach sachlich nicht stimmt. Ich werde Theseus die Sache enthüllen und es wird offenbar werden. Das macht sie zwar so nicht, aber Barrett liegt überzeugend da, dass das von ihr bewusst einfach schwammig formuliert ist. Sie sagt ja auch nicht die Liebe, sondern Pragma die Sache, und sie ist die Drahtzieherin im Hintergrund, durch die die Geschehnisse klar werden. Also kann man den Text so halten. Barrett vermutet, dass eben im Hintergrund der Eingriff in den Mythos, den Euripides vorgenommen hat mit dieser neuen Version dieser Geschichte, dass der dem Publikum noch nicht bekannt war und Euripides hier die Pointe noch nicht verraten wollte, wie das genau vonstatten gehen wird. Jetzt wird allerdings die Was-Spannung zugunsten der Wie-Spannung genommen, Vers 43, 44, und sein Vater wird den jungen Mann, der uns feindlich ist, durch Flüche töten, Kteneipater Areisin, die der Herrscher des Meeres Poseidon dem Theseus als Geschenk verliehen hat. Eben, das ist ja so ein Motiv, ich weiß nicht, ob das schon mal in einer Monographie aufgearbeitet worden ist, die berühmten drei Wünsche, die spuken ja zumindest durch die gesamte abendländische Kultur, kommen im Märchen ja auch andauernd vor. Also Poseidon hat seinem Sohn Theseus eben drei Wünsche gewährt, die deren Erfüllung er zusichert, und den einen Wunsch verwendet jetzt, soll oder wird nach Aphrodites Aussage Theseus darauf verwenden, seinen vermeintlich eben verbrecherischen Sohn Hippolytos zu vernichten. Soweit kann man sagen, ist das eigentlich nach griechischer Vorstellung durchaus okay. Oder, pardon, es ist vielleicht so halb okay, denn Hippolytos hat sich an Aphrodite versündigt, er wird dafür bestraft. Worauf natürlich, wie wir schon hier sehen, keine Rücksicht genommen wird, ist, dass Theseus auf diese Weise instrumentalisiert wird und sein Sohn vernichten wird. Wir wissen jetzt hier aber noch nicht, warum. Das wird jetzt klar und jetzt wird eben Aphrodites Haltung auch problematisch. Wir schauen uns die Verse 47 bis 50 genauer an. Het Eukleäsmen allhomos ab olytai phaedra. Sie aber geht ruhmvoll zwar, aber dennoch zugrunde. Also für Phaedra, die ja absolut überhaupt nichts dafür kann und die sich ja gegen diese Liebe auch sperrt, geht das auch schlimm aus. Togates uprotimeso kakon, tomiuch parasien tus emus echtrus emoi, dicen tosauten host emoi kalos echein. Das U in dem substantivierten Infinitiv in 49, tome u parasschein, ist ein pleonastisches U, das im Griechischen häufiger vorkommt, sodass das Ganze heißt, ich werde nämlich ihr Unglück, test de kakon, nicht höher achten, dass ich nicht meinen Feinden eine solche Strafe, eine so große Strafe gewähre wörtlich, über sie verhänge etwas freier, dass es sich für mich schön verhält. Mit anderen Worten, Phaidra ist ein Kollateralschaden von Aphrodites Rache. Sie geht zwar ruhmvoll zugrunde, aber zugrunde geht sie doch. Aphrodite nimmt Phaidras Untergang billigend in Kauf, mehr noch verwendet sie als Werkzeug. Barrett hat also vollkommen recht, wenn er Aphrodite hier charakterisiert als powerful, proud, intolerant, without scruple or pity. So machtvoll, stolz, intolerant, ohne Skrupel oder Mitleid. Und damit ist natürlich durch diesen Auftritt die Sympathielenkung von Euripides sofort auf die beiden Opfer fokussiert. Denn beide werden zugrunde gehen, was Götter ankündigen, geschieht. Wobei natürlich Phaidra unsere Sympathie in höherem Maße gehört erstmal, weil sie ja völlig unschuldig ist, während Hippolytos seinen Untergang durch sein frevelhaftes Verhalten gegenüber Aphrodite ja selbst verschuldet hat. Und den Eindruck, dass wir mit Hippolytos eigentlich kein Mitleid haben müssen, der wird dadurch verstärkt, dass er sich im Folgenden als ein, verzeihen Sie mir die saloppe Ausdrucksweise, als ein richtiger Kotzbrocken erweist. Das schauen wir uns nur mehr im Überblick an, wie das eingeführt wird. Er tritt auf, also Aphrodite geht ab und Hippolytos tritt auf mit einer Gruppe von befreundeten Jägern, die auch, das ist hier ungewöhnlich, einen Chor bilden. Dieser Chor verschwindet aber danach wieder. Der eigentliche Chor besteht aus Frauen von Troizen, die mit Phaidra verbündet und befreundet sind. Und hier haben wir ja mit Hippolytos als Vorsänger dann so einen richtig schönen Jägerchor, so wie in Webers Freischütz etwa. Ich unterbreche mal ganz kurz, weil ich jetzt nämlich von Herrn Schmidt eine Mail bekommen habe. Und genau, er fragt, gelten die Zoom-Koordinaten nicht mehr? Doch tun sie. Herr Gottschall, könnten Sie ihm vielleicht kurz eine Nachricht geben? dass die, das ist ja jetzt schon die dritte Woche, glaube ich, dass die Zoom-Koordinaten gelten und dass das einfach nochmal versuchen soll.
Ja, vielleicht benutzt er die falsche Mail. Also ist es die vom, ich meine, 12. oder 14.1., wo die aktuellen kamen? Kann das sein?
12.1., da müssten die aktuellen gekommen sein. Genau, am 5. hatte ich es
Ja.
noch falsch gemacht und ihn ja, also hat er auf täglich statt wöchentlich geklickt und am 12. hatte ich ihnen die richtigen geschickt. Also die Zugangsdaten vom 12. sind korrekt und wenn er damit nicht reinkommt, bin ich leider der letzte Mensch, der eine kompetente Antwort geben kann, warum nicht.
Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz rausgehen muss, aber ich versuche ihn zu kontaktieren, ja.
Herzlichen Dank. Ja, also ein kleiner Jägerchor, in den ein glücklicher, selbstzufriedener Hippolytos mitsingt, der mit sich und der Welt völlig im Reinen ist. Er vergöttert seine Artemis, wobei das also keine erotischen Implikationen hat, sondern sie ist für ihn einfach die beste und tollste Göttin und er ist mit seinem Leben da als Jäger und junger Prinz vollkommen zufrieden. Aber das Verhängnis ist eben quasi, hängt für uns erkennbar über ihn, denn mit ihren letzten Versen sagt Aphrodite von ihrem Abgang, er weiß nämlich nicht, dass die Tore des Hades schon geöffnet sind, resultatives Perfekt, und dass er dieses Licht als letztes sieht. Das ist, als hätte Aphrodite die Poetik gelesen, was sie noch nicht konnte, weil die viel später entstanden ist. Das ist genau, entspricht den Forderungen des Aristoteles an eine gute Tragödie, der sich binnen kürzester Zeit vollziehende Sturz aus höchstem Glück in höchstes Unglück. Sie kennen die drei aristotelischen Einheiten, Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung, die Aristoteles so direkt nie als drei Einheiten formuliert, die man aber aus der Poetik entnehmen kann. Die Einheit der Zeit. Morgens sind die Helden der Tragödie normalerweise im höchsten Glück und abends sind sie tot oder sonst wie vernichtet. Die extreme Fallhöhe ist also programmiert. Auch hier sei vielleicht nochmal erwähnt, dass der Begriff der Fallhöhe nicht antik ist. Der stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ich glaube, Gottsched hat ihn als erster verwendet. Aber das, was Aristoteles beschreibt, bringt dieses Phänomen genau zum Ausdruck, nur dass er eben noch kein Wort dafür hatte. Hippolytos preist, und das hat etwas durchaus Ironisches, seine eigene Sophrosyne an. Sophrosyne, ja eine der vier Kardinaltugenden im griechischen Bereich. Man nennt sie normal die vier platonischen die vier platonischen Tugenden oder die platonischen Kardinaltugenden. Das ist insofern richtig, als Platon sie alle beschreibt, aber wieder auch unrichtig, weil Platon sie nie als Kardinaltugenden bezeichnet hat. Hier haben wir also auch sowas, aber es sind schon die wichtigsten für ihn. Sophrosyne, die Besonnenheit, die aber auch Aspekte so der Sittsamkeit und Keuschheit enthält. Das natürlich vor allem auf Frauen bezogen, denn nach dem athenischen Ideal besteht eben die Besonnenheit der Frau darin, sittsam und keusch zu sein, die Sophrosyne. Diese Besonnenheit weist ja aber, wie wir schon wissen, Hippolytos überhaupt nicht auf. Im Gegensatz, sein Verhalten gegenüber Aphrodite ist ja höchst unbesonnen. Und ein Diener, der dabei ist, warnt ihn auch ausdrücklich. Es ist ja schön, dass du dass du Artemis so verehrst, aber dass du Aphrodite so mit missachtest, ist ganz gefährlich. Hippolytos sagt, pah, was kümmert mich das? Aphrodite ist mir sowas von wurscht. Und erspar mir deine Belehrungen, alter Mann. Er erweist sich hier als ausgesprochen arrogant. Und der Prolog endet dann damit, dass dieser Diener sich an Aphrodite wendet mit der Bitte, Hippolytos zu verzeihen. Der letzte Vers des Prologs, den haben Sie nicht auf Ihrem Blatt, läutet: Sophote rosca chräbroton en einai teus. Denn es gehört sich, dass Götter klüger sind als Sterbliche. Was heißen soll, zur Klugheit gehört natürlich, dass Götter sich nicht über menschliches Fehlverhalten so sehr aufregen. Aber wir wissen aus Aphrodites Prolog schon, dass sie diese Bitte des Dieners, sich als klüger zu erweisen, nicht erfüllen wird. Herr Gottschalk.
Ja, ich habe Herrn Schmidt angeschrieben und er hat mir gesagt, er hat die Mail vom 12.01. nicht bekommen. Aber jetzt, gerade in dem Moment, in dem Sie mich drangenommen haben, fügt er noch hinzu, dass er nur veraltete Informationen offensichtlich hat.
Gut. Haben Sie die Mail vom 12. noch? Dann könnten Sie sie ihm ja zuschicken.
Ja, das kümmere ich mich nachher drum, ja.
Super.
Das hat er jetzt potenziell eine Woche Zeit, ja.
Genau. Wenn er jetzt nicht noch dazu kommen will, ne, aber.
Das schaffe ich jetzt parallel, glaube ich, nicht.
Nee, okay, das ist, ja, das ist völlig nachvollziehbar. Okay. Ja, aber wo wir jetzt diesen kleinen Break schon haben, haben Sie soweit Fragen, Bemerkungen? Wir wissen also hier schon, das Ganze wird auf jeden Fall sehr schlimm enden, aber die Frage, wie es das tut, ist eben, gerade wenn man annimmt, dass Euripides in den Ablauf des Mythos eingegriffen hat, durchaus spannend. Hippolytos verschwindet jetzt für mehr als 400 Verse von der Bühne. Die gehört jetzt Phaidra komplett, die mit ihren Liebesqualen im Zentrum der Handlung steht. Ich kann hier schon direkt bemerken, dass eine der Besonderheiten dieses Stücks darin besteht. Wir haben ja mit Phaidra eine fast gleichberechtigte zweite Hauptfigur, dass Phaidra und Hippolytos nie zusammen auf der Bühne sind. Das ist nur eine Szene, wo sie sich beinahe begegnen. Dadurch gibt, dass Phaidra eben Hippolytos hört, also eine Lauscherszene. Das ist nicht ganz unumstritten. Barrett meint zum Beispiel, dass Phaidra tatsächlich am Rand der Bühne zu sehen ist und dass Hippolytos seine gleich noch kurz zu betrachtende Hassrede auf das weibliche Geschlecht im Allgemeinen im Bewusstsein hält, dass Phaidra ihn hört, was ihn natürlich noch ein bisschen fieser machen würde. Also das ist nicht mit letzter Sicherheit zu entscheiden. Es gibt aber zumindest, das wäre mein Hauptargument dagegen, dass Phaidra auf der Bühne ist, keinen Hinweis darauf, dass sie es ist. Und sowas würde normalerweise durch eine Regieanweisung im Text vertretende Bemerkung zum Ausdruck gebracht werden. Phaidra und ihre Liebesqualen machen ihrer Amme große Sorgen. Die Amme ist eine Standardfigur, die bei Euripides sehr häufig auftritt. Es ist die Amme im wörtlichen Sinne. Adlige Frauen, Fürstinnen haben... Ah, ich sehe gerade, Frau Gericke hat die Zugangsdaten. Nochmal herzlichen Dank. Jetzt viel, Herr Gottschall, könnten Sie, also ich bin damit einfach überfordert, könnten Sie die kurz kopieren und irgendwie doch noch an Herrn Schmidt schicken? Oder ist das... Gut, wenn... Ach, Moment, jetzt ist er in der Warteschleife. Sehr gut. Okay, Problem gelöst. Dankeschön. Ja. Willkommen, Herr Schmidt, mit etwas Verspätung.
Ja, ich habe letzte Woche versucht, mich schon einzuwählen und heute und habe festgestellt, dass ich die falsche Meetingnummer hatte. Ich habe das irgendwie in der neuen E-Mail nicht mehr mitgekriegt. Gut.
Sie können ja, Sie sehen jetzt, ich brauche Ihnen die gar nicht mehr zu schicken, im Chat können Sie die aktuelle Meeting-ID entnehmen, die gilt oder nicht?
Nee, weil er jetzt nachträglich reingekommen
ist. Ach so, dann sehen Sie.
Einträge okay. Von vorher, genau.
Vielen Dank, wieder was gelernt. Herr Schmidt, dann erinnern Sie mich nochmal dran, dann schicken Sie mir nochmal eine Mail, dann schicke ich Ihnen die aktuellen Daten nochmal zu. Aber erinnern Sie mich dran, denn von selbst denke ich da garantiert nicht dran.
Schon passiert, danke.
Prima. Okay. Ja, eben die Amme, also Fürstin und Königin ernähren ihre Kinder, also säugen, wenn sie die Bemerkung gestatten und für dich so tierisch halten, ihre Kinder nicht selbst, geben ihnen nicht selbst Milch, sondern das erledigen Ammen. Und diese Amme entwickelt dadurch eben eine besondere emotionale Bindung an das Kind, was in vielen Tragödien eben eine besondere Rolle spielt. Und so eben die alte Amme, die Phaidra einst als Säugling betreut hat, ist ihr eben immer noch verbunden und ihr will alles für sie tun. Und das führt dann eben in dieser Tragödie letztendlich in die Katastrophe. Sie schafft es nämlich mit ihrer Beharrlichkeit, das sage ich nur ganz kurz, Phaidra dazu zu bringen, ihr Geheimnis zu enthüllen, dass eben sie unsterblich und verzweifelt in Hippolytos verliebt ist, aber gleichzeitig zu der Amme das Versprechen abzunehmen, verrat das bloß niemanden. Und für das weitere Verhalten der Amme ist es jetzt natürlich nicht besonders hilfreich, dass Phaidra sagt, außer Selbstmord bleibt mir wohl nichts übrig. Das heißt, weil die Amme das natürlich in allerbester Absicht verhindern will, erzählt sie Hippolytos eben doch alles. Das ist dramatisch sehr wirkungsvoll dargestellt. Denn während Phaidra vermutlich mit Vers 600 abgeht, mit den traurigen Worten, ich weiß nichts außer einem, ich muss so schnell wie möglich sterben, ein anderes Hilfsmittel gegen das Unglück gibt es nicht. Sie können sich also vorstellen, auf der einen Seite geht Phaidra ab und auf der anderen Seite stürmt Hippolytos, gefolgt von der Amme, in höchster Wut rein. Und damit ist eben klar, auch wenn Phaidra abgeht, dass sie hört, was Hippolytos sagt. Die Amme hat, wie aus dem Gespräch gleich klar wird, Hippolytos die Liebe Phaidras offenbart und Hippolytos setzt daraufhin zu der vielleicht in der an Hässlichkeiten in dieser Hinsicht leider reichen antiken Literatur zu der hässlichsten Frauenhasserrede an, die es zumindest in der Tragödie gibt. Pardon, das hat durchaus Tradition. Es gibt von dem Jampendichter Simonides aus dem 6. Jahrhundert ein umfangreiches Fragment von über 100 Versen, wo Frauen mit allen möglichen Tieren verglichen werden. Also es gibt Frauen, die wie Schweine, wie Hunde, wie Affen, wie Esel sind. Und da werden dann 9 Negativbilder entwickelt bis zur 10. Frau. Das ist die einzige positive, die Bienenfrau, die schön still ist und ordentlich für den Haushalt sorgt und ihrem Mann immer die Pantoffeln und das Bier vor den Fernseher stellt. Natürlich im übertragenen Sinne. Solche Frauen lässt Simonides gelten. Bei Hippolytos ist es aber noch schlimmer. Und das Entscheidende kommt fast am Anfang. Hippolytos kündigt an, sinngemäß, na, das wird Theseus aber freuen, wenn ich ihm das erzähle. Und die Amme sagt, um Gottes Willen, du hast doch geschworen, dass du nichts sagen wirst. Diesen Schwur, der hat hinter Szene stattgefunden, aber er ist, Hippolytos widerspricht ihm auch gar nicht, spricht jetzt aber einen der berühmtesten und berüchtigtesten Verse der Tragödie. Vers 612, den haben Sie nicht auf Ihrem Blatt, hätte ich vielleicht noch abziehen sollen. He glos omo moch, he de frän an omotos. Die Zunge hat geschworen, aber der Sinn ist frei von Schwur oder weiß nichts von einem Schwur. Das heißt, Hippolytos kundigt offen an, diesen Schwur nicht zu halten, weil eben das, was ihm die Amme enthüllt hat, so verbrecherisch ist, dass man das eigentlich gar nicht machen kann. Am Rande sei erwähnt, darauf gehe ich dann in der Vorlesung im nächsten Wintersemester ausführlicher ein, dass diese Rede eine der zentralen Stellen dafür ist, die Euripides schon in der Antike den Ruf eingetragen hat, ein Frauenhasser zu sein. Aristophanes parodiert das auch häufig in seinen Komödien. Und da kann ich Ihnen direkt sagen, das ist das vielleicht krasseste Fehlurteil, das es in der antiken zur antiken Literatur überhaupt gibt, bei dem schlicht und einfach eine höchst wesentliche Erkenntnis zugrunde gelegt werden muss, die aber auch die moderne Literaturwissenschaft erst im 20. Jahrhundert gewonnen hat, dass das, was eine handelnde Person sagt, nicht die Meinung des Autors sein muss. Für uns ist das ja selbstverständlich wie nur was, aber das ist tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert noch nicht selbstverständlich gewesen. Tatsächlich im 19. Jahrhundert ist der französische Romancier Gustave Flaubert vor Gericht gestellt worden, weil sein berühmter Roman Madame Bovary so völlig unanständig sei. Und Flaubert musste vor Gericht darlegen, dass wenn Personen in einem Roman etwas Unanständiges sagen, dass das nicht die Meinung des Autors sein muss. Die Richter waren klug genug, Flaubert auch freizusprechen, aber es war tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts, konnte das noch Gegenstand einer Gerichtsverhandlung sein. Und erst recht dieser Vers, der wurde Euripides auch zum Vorwurf gemacht, generell, dass er zu Meineiden aufruft. Und das, wie berühmt dieser Vers war, zeigt nicht nur die Tatsache, dass Aristoteles ihn in seiner Rhetorik ungefähr 80 Jahre später zitiert, sondern dass ihn vorher schon, aber eben 23 Jahre nach dem Hippolytos, Aristophanes in seiner Komödie Die Frösche einsetzt. Das ist eine sehr witzige Stelle, die ich dann doch kurz berichten will. Der Theatergott Dionysos, ich komme auf die Frösche nochmal zurück, wenn wir uns mit in der nächsten Sitzung mit Dionysos beschäftigen werden, geht nach dem Tode von Euripides in die Unterwelt, um ihn, seinen Lieblingsdichter aus der Unterwelt, wieder raufzuholen. Und in der Unterwelt gibt es aber gerade einen heftigen Konflikt zwischen Aischylos und Euripides, dem Streit darum, wer der bedeutendste Tragödiendichter ist, der dann auch in einem richtigen Tragödien-Agon ausgefochten wird, bei dem Dionysos als Theatergott natürlich der kompetenteste Schiedsrichter ist. Und nachdem er vorher ja gesagt hatte, ich will Euripides mit raufnehmen, gefällt ihm am Schluss doch Aischylos besser. Und er sagt, dass Euripides mit den Worten, nachdem Euripides ihm kritisiert, Moment mal, du hast doch gesagt, dass du mich mit raufnehmen willst, du kannst dich doch jetzt nicht anders entscheiden. Und Dionysos sagt dann zu Euripides, he glos omomoch, Aischylon Tairesomai, die Zunge hat geschworen, also das ist das Zitat des Anfangsverses, ich werde aber Aischylos wählen. Das heißt, genau, Euripides wird mit seinen eigenen Waffen geschlagen, mit einem Vers, den Euripides geschrieben hat, rechtfertigt Dionysos, warum er nicht Euripides aus der Unterwelt mitnimmt. Und dieser Witz funktioniert natürlich nur, wenn Aristophanes davon ausgehen kann, dass ein beträchtlicher Teil der Zuschauer im Jahre 405 sich noch an den Hippolytos von 428 erinnert. Ja, und dann kommt eben diese große Hassrede von Hippolytos, die ich Ihnen im Einzelnen erspare. Nur ein paar Spotlights. Die Frauen werden 628, 29 als Ateron Phyton, als unheilvolles Gewächs gekennzeichnet. Als Kypdelon Kakon, als betrügerisches Übel. Kypdelos ist ein Ausdruck aus der Geldsprache, also eigentlich für eine falsche Münze bezeichnet, also als Falschgeld. Und was für ein großes Übel die Frauen sind, beweist ja die Tatsache, dass ihre Väter noch, wenn sie verheiraten, noch eine reiche Mitgift geben, um sie loszuwerden. Ein natürlich sehr Beweis von zweifelhafter Logik. Und jetzt zitiere ich ein paar Verse aus der Übersetzung von Johann Joachim Donner. Am besten fährt noch, wessen Weib ein träges Nichts, unnütz in Einfalt brütend, still im Hause sitzt. Die Kluge hasse ich. Unter meinem Dache soll kein Weib verweilen, klüger als es Frauen ziemt. Also wenn man schon unter allen Umständen sich eine Frau ins Haus holt, dann soll sie wenigstens doof sein. Kluge Frauen bringen nichts als Ärger und überhaupt sollten Frauen eigentlich nur mit stummen Tieren zusammen sein und gar nicht mit Menschen verkehren. Wer will Phaidra verdenken, dass sie diesen Menschen nicht nur die Pest an den Hals wünscht hinterher, sondern auch ein ganz massives Rachebedürfnis hat. Wir wissen natürlich nicht, inwieweit das das auf das attische Publikum gewirkt hat, unter den völlig anderen sozialen Bedingungen, denen Frauen in dieser streng patriarchalischen Gesellschaft ausgesetzt waren. Aber ich glaube, dass gerade das Euripides diesen Abstoßungseffekt, dass man sich also von Hippolytos distanziert, eben dadurch, dass er ihn so vom Leder ziehen lässt, auf jeden Fall erzielen wollte. Hippolytos endet mit den Worten generell an alle Frauen: Ihr sollt zugrunde gehen, Oleuste, und ich werde niemals aufhören, Frauen zu hassen, denn sie sind ja immer und überall schlecht. Wie gesagt, wenn Barrett recht hat und Hippolytos merkt, dass Phaidra zuhört, ist es natürlich noch viel ekelhafter. Gegenüber Phaidra ist es also die maximale psychische Grausamkeit und Demütigung. Sie bleibt natürlich vernichtet und völlig hoffnungslos zurück. Sie ist überzeugt davon, wie sie sagt, dass Hippolytos, wie er es ja selbst angekündigt hat, alles an Theseus weitergeben wird, 690-92, womit ihr Ruf restlos ruiniert wäre. Damit ist jetzt endgültig der Tod der letzte Ausweg. Aber bevor sie dann ihren letzten Abgang hat, Vers 725 folgende, zeigt sie zu einem kluge Erkenntnis in die Zusammenhänge, indem sie sagt: Ich werde aber Aphrodite, die mich völlig zugrunde richtet, aus diesem Leben scheidend an diesem Tag erfreuen. Also sie erkennt, dass sie Aphrodite das alles zu verdanken hat. Exolysie, sagt sie, also noch ein bisschen stärker als Apolymie. Aber das sind dann die letzten Worte, die sie in diesem Stück spricht. Aber ich werde durch meinen Tod noch einem anderen zum Unglück werden, damit er lernt, sich nicht über mein Unglück hochmütig zu erheben, indem er an dieser meiner Krankheit Anteil bekommt, wird er lernen, besonnen zu sein. Sophronein. Also er soll lernen, genau das zu sein, wovon Hippolytos ja selbst glaubte, dass er es schon im höchsten Maße sei. Hieraus ist zu entnehmen, dass Phaidra nicht konkret auf den Tod von Hippolytos abzieht. Er soll ja praktisch lernen, Pateimatos, und wahrscheinlich, man muss es zumindest für möglich halten, rechnet sie nicht mit dem, was dann tatsächlich passieren wird. Man kann sich vorstellen, dass sie mit der Verbannung rechnet, dass eben Hippolytos einfach weggeschickt wird. Was Phaidra unterschätzt, was dann deutlich wird, ist, dass Theseus, ihr Mann, sie eben offensichtlich auch sehr liebt und dann deswegen seine Reaktion so heftig ausfällt. Theseus betritt die Bühne. Das ist nebenbei bemerkt dramentechnisch ganz gut zu leisten. Wir haben ja nur 3 Schauspieler, aber mehr Rollen. Hippolytos wird vom ersten Schauspieler, dem Protagonisten, dargestellt. Daher kommt unser Wort Protagonist ja. Das ist klar. Und der zweite Schauspieler kann sich wunderbar Phaidra und Theseus teilen, weil die beiden nie gleichzeitig auf der Bühne sind. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass der zweite Schauspieler dann der Deuteragonist, nachdem er als Phaidra abgetreten ist, sich umzieht. Er hat dafür Zeit genug, ein Chorlied lang, und dann als Theseus wieder erscheint. Am Rande sei nochmal erwähnt, da ja ohnehin alle Rollen von Männern gespielt worden sind. Von daher also der Wechsel von einer Frau in eine Männerrolle nicht problematisch ist. Dadurch, dass ja alle Masken getragen haben, musste man auch nicht umständlich an- und abschminken. Man sieht also an den Stellen, in denen es am knappsten ist, dass so, ja, sagen wir, ungefähr 20 Verse ausreichend sind, um sich umzuziehen. Das waren natürlich Abläufe, die auch eingeübt waren. Das ist übrigens die Möglichkeit zu erweisen, dass der Schluss der 7 gegen Theben von Aischylos unecht ist, weil hier der Schauspieler diese Zeit nicht hat. Also er muss im selben Moment, wo er als Bote abgeht, müsste er als Antigone wieder erscheinen, und das geht beim besten Willen nicht. Also er hat eben überhaupt keine Zeit, sich umzuziehen. Kaum ist Theseus auf der Bühne, bekommt er die schreckliche Nachricht, dass Phaidra tot ist. Sie ist tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Sie hatte sich erhängt, und um den Hals hat sie sich ein Schreibtäfelchen gehängt, auf dem die Worte stehen, Vers 885-86. Hippolytos erdreistete sich, mein Lager mit Gewalt zu berühren, also eine Umschreibung, Hippolytos hat mich vergewaltigt, indem er das ehrwürdige Auge des Zeus entehrte. Also außer der Vergewaltigung an sich stellt sie das gleich noch in den Kontext eines religiösen Frevels. Vergewaltigung an sich ist durchaus, also die Antike hatte ein anderes Verhältnis, muss man leider sagen, zu Vergewaltigungen als wir heutigen, wobei die Jüngeren unter Ihnen können sich das ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass erst, ich weiß jetzt nicht genau, 1997 oder 1998 in der deutschen Rechtsprechung Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand geworden ist. Davor war es erlaubt. Und ich kann es ihm jetzt nicht ersparen, einer der Abgeordneten, die damals dagegen gestimmt haben, das zum Straftatbestand zu machen, war ein gewisser Friedrich Merz, der kürzlich CDU-Vorsitzender werden wollte. Wenn Sie aus dieser Äußerung entnehmen, dass ich kein Fan von Friedrich Merz bin, so dürfte das wohl nicht unzutreffend sein. Danke, Herr Schmidt. Damit genug politisiert. Sie werden sich jetzt fragen, was mache ich jetzt eigentlich, wo ich Trump nicht mehr als Hassobjekt habe? Das muss ich mir noch gut überlegen. Ich verteile das dann wahrscheinlich so auf ein paar andere. Okay. Theseus reagiert unglaublich spontan. Ich hätte Ihnen diese Verse auch noch abziehen können, aber ich trage sie jetzt einfach mal so, wie sie hintereinander da sind, wenigstens in Übersetzung vor. Also er liest, Hippolytos hat mich vergewaltigt, etwas vereinfacht, indem er das ehrwürdige Auge des Zeus entehrte. O mein Vater Poseidon, die drei Flüche, die du mir verheißen hast, mit einem davon mache meinen Sohn nieder, damit er diesen Tag nicht mehr entrinnt, wenn du uns denn wirkmächtige Flüche verliehen hast. Er macht also aus den drei Wünschen gleich drei Flüche. Das war ja gar nicht verlangt, aber dieser Wunsch ist natürlich ein Fluch. Das heißt, Theseus liest, Hippolytos hat seine Frau vergewaltigt und wünscht sofort im selben Fluch. Er sagt noch ausdrücklich, ja, kat erga sei zu Poseidon, das ist wirklich ganz wörtlich unser Wort niedermachen, ne? Kat ergazistai, praktisch wörtlich, mach meinen Sohn nieder, also töte meinen Sohn dafür. Also eine sehr spontane Reaktion. Hippolytos hat inzwischen erfahren, dass es Ärger gibt und tritt auf und bemüht sich eben, also er braucht erstmal eine Weile, bis er überhaupt rauskriegt, was eigentlich los ist, und bemüht sich, besänftigend auf Theseus einzuwirken. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der zeigt eben, dass Hippolytos nicht einfach doch nur ein Mistkerl ist, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, sondern ein tragischer Held. Er hält seinen Schwur nämlich doch. Das heißt, er verrät die wahren Hintergründe nicht. Es ist zwar immer noch fraglich, ob Theseus ihm geglaubt hätte, aber zumindest hätte man dann halt mal so die Amme befragt und die Wahrheit womöglich rausgekriegt. Er hält seinen Schwur, das wird nicht explizit gesagt, aber das kann man vermuten, nicht etwa, weil er Phaidra schonen will oder so, sondern aufgrund der einfachen Tatsache, dass er auch noch dazu einer Sklavin gegenüber geschworen hat, Stillschweigen zu bewahren. Und darin liegt eben seine Größe, die ihn zum tragischen Helden dann macht. Obwohl er weiß noch nicht, wie schrecklich das für ihn wirklich wird, denn Theseus verbannt ihn jetzt erstmal nur mit dem Wort aus meinen Augen, ich will dich nie mehr sehen. Aber Verbannung ist ja jetzt für jemanden, der gerade noch 5 Minuten vorher gefeierter Prinz und designierter Thronfolger war, natürlich auch was ganz schön Schlimmes. Also Hippolytos nimmt den Fluch ernst und geht tief betrübt ab. Und nach einem Chorlied erfahren wir aus einem Botenbericht, dass der Fluch auch sofort gewirkt hat. Poseidon beschert Hippolytos ein grauenvolles Ende, was im Botenbericht auch sehr genau und drastisch dargestellt wird. Das ist also ein Splatter-Movie in Worten, was dieser Bote beschreibt. Während Hippolytos mit Dienern auch und seinem Pferdegespann unterwegs ist am Meer, taucht plötzlich ein Ungeheuer aus dem Meer auf, das Poseidon geschickt hat, und erschreckt die Pferde so, dass sie durchgehen. Hippolytos verheddert sich in den Zügeln und wird von seinen Pferden noch nicht ganz zu Tode geschleift, aber tödlich verletzt. Der sterbende Hippolytos wird auf einer Bahre zurückgebracht. Wenn Sie das in einer bildlichen Darstellung haben wollen, wie sowas aussieht, dann empfehle ich Ihnen den berühmten Klassiker Ben-Hur mit dem berühmtesten Wagenrennen der Filmgeschichte. Der erste Film, der 11 Oscars bekommen hat. Tja, er ist schon toll. 11 Oscars ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und damit, ja, es gibt noch zwei andere, die auch 11 Oscars bekommen haben. Titanic und der dritte, das ist der Grund, weswegen ich das jetzt überhaupt erwähne, der dritte Teil vom Herrn der Ringe natürlich, der als einziger Film alle Oscars, für die er nominiert war, auch bekommen hat. Herr Schmidt, ich habe endlich auf Ihre Empfehlung den neuen Ben-Hur angeschaut. Und er ist durchaus sehr schön gemacht. Und er ist ja auch versöhnlicher, kann man sagen, als der Alte. Aber irgendwie gefällt mir der Alte doch noch besser. Können wir uns mal bei Gelegenheit drüber unterhalten.
Ja, auch Kino entwickelt sich nicht immer zum Besseren.
Also ich hatte befürchtet, oder wusste ich gar nicht, habe mir gedacht, musste Ben-Hur nochmal verfilmt werden? Ich würde sagen, es musste nicht unbedingt, aber er hat durchaus seine Eigenberechtigung. Gut, aber ich will nicht zu weit abschweifen. Bevor der sterbende Hippolytos auf einer Bahre hereingetragen wird, erscheint die Göttin Artemis, wie immer auf dem Dach des Bühnenhauses, wo auch Aphrodite am Anfang erschienen war, und wäscht jetzt Theseus ordentlich den Kopf, indem sie ihm eben die wahren Geschehnisse offenbart und ihn herb für sein vorschnelles Handeln kritisiert. Weniger interessanterweise kritisiert sie Phaidra. Sie erkennt ihr sogar eine gewisse Genaiotes, also eine gewisse edle Gesinnung zu. Und tatsächlich hat sich Phaidra ja auch im Grunde genommen so verhalten, wie es etwa dem Moralkodex einer Artemis durchaus entsprechen würde. Ihr droht die maximale Entehrung und der weicht sie mit drastischen Mitteln aus. Für Artemis ist ganz klar Aphrodite die eigentlich Schuldige und deswegen verzeiht sie Theseus auch, aber macht ihm vorher natürlich noch ein ordentlich schlechtes Gewissen, das sich dann auch dann natürlich entladen kann, wenngleich Hippolytos auftritt oder aufgetreten wird eigentlich eher. Er kann ja nicht mehr laufen. Da er noch spricht, muss man also den Schauspieler, der ihn spricht, entsprechend hergerichtet haben. Mit Puppe ging es nicht. Also man wird viel mit roter Farbe und zerrissenen Kleidern gearbeitet haben. Aber noch bevor er auf der Bühne erscheint, haben wir den Dialog zwischen Theseus und Artemis, der Artemis dann vom dritten Schauspieler, vom Tritagonisten dargestellt. Das ist eigentlich immer das Schöne, wer ein Tritagonist ist. Da die Götter alle keine großen Auftritte haben, darf der praktisch alle Götterrollen spielen. Das ist ja auch was Schönes. Theseus, das haben Sie jetzt wieder auf Ihrem Text, Blatt 17. Theseus meint, Despoin Oloimen, Herrin, ich bin zugrunde gerichtet. Nein, nicht ich bin, Verzeihung, ich möge zugrunde gehen, ich möchte, ja, Klartext, ich möchte sterben. Artemis darauf, du hast zwar Fürchterliches getan, aber dennoch ist es für dich möglich, auch dafür noch Verzeihung zu erleihen, denn Aphrodite wollte, dass dies so geschieht, indem sie eben ihren Groll erfüllte. Und bevor jetzt Theseus nachfragen könnte, ja, warum hast du denn nichts unternommen, antwortet Artemis gleich selbst. Bei den Göttern gibt es folgendermaßen die Regel: Udeis ab Antan, Buletai Protymia tetu telontos, alaphistamest aei. Niemand will energisch dem, also mit Protymia bezieht sich wohl auf beides, also mit Energie oder mit Bereitschaft dem Willen des Willenden entgegentreten, sondern wir stehen immer beiseite. Also halten uns zurück. Und zwar deswegen, wisse das genau, sagt sie zu Theseus, weil Zeus das befohlen hat, denn wenn ich nicht Angst vor Zeus hätte, wäre ich niemals bis zu diesem Grad der Schande, estot eis hynes, gekommen, dass ich diesen Mann, der mir der Liebste von allen Sterblichen ist, hätte sterben lassen. Artemis sieht ein, dass das sie in ein schlechtes Licht rückt, dass sie nichts zu Hippolytos Rettung unternommen hat. Aber aus Furcht vor Zeus, der das eben wohl als Erlass gegeben hat, man könnte sich vorstellen, dass er das aufgrund der schlechten Erfahrungen, die er in der Ilias gemacht hat, wo auf der Ebene der Götter ja praktisch sich der Krieg der Menschen gegeneinander durchaus wiederholt oder durchgeführt wird, dass er sagt, haltet euch fern. Es ist also bei den Göttern so die Regel, man stellt sich dem Willen von anderen nicht entgegen, sondern was, wenn eine Gottheit handelt, dann unternimmt man nichts dagegen, mit in diesem Falle eben katastrophalen Folgen für die Sterblichen. Der sterbende Hippolytos wird hereingetragen und klagt über sein Schicksal. Artemis versichert ihn ihrer Zuneigung, kann er sich viel verkaufen, und enthüllt auch ihm Aphrodites Schuld. Und daraufhin sagt Hippolytos, jetzt sind wir wieder im Text, Vers 1415, einen gewaltigen Satz: Eit en araion daimosin broton genos. Ach, wenn doch, ja, dem, man kann es nicht ganz wörtlich übersetzen, dem Menschengeschlecht die Möglichkeit, den Göttern zu fluchen, gegeben werde, wäre. Ach, wenn Menschen doch Götter verfluchen könnten. Er meint damit natürlich Aphrodite. Und das heißt, wie Bernhard Zimmermann richtig feststellt in seiner Einführung in die Tragödie, bei Hippolytos ist bis zum Schluss keine Einsicht in seine Hamartia, also kein Pateimatos, und Artemis bestärkt ihn noch darin an Aphrodites Schuld. Er sieht nicht ein, dass Ursache für seinen Untergang sein Fehlverhalten gegenüber Aphrodite war und wünscht sich jetzt nur, die Götter doch verfluchen zu können. Artemis greift jetzt vorsichtshalber ein, weil sie sich nicht ganz sicher zu sein scheint, ob er vielleicht auf die Idee käme, außer Aphrodite auch was Böses über sie zu sagen, und sagt, lass das, Eason. Denn nicht ungestraft unter der Dunkelheit der Erde wird der Zorn aus dem Willen der Göttin Kypris auf deinen Körper herabblitzen, um deiner Frömmigkeit und deiner guten Gesinnung willen. Und jetzt 1420 folgende: Ich werde nämlich von meiner eigenen Hand einen anderen von ihr, der ihr am liebsten ist von allen Sterblichen, mit diesen unentrinnbaren Pfeilen hier bestrafen. Klartext also, Aphrodite hat meinen größten Liebling zugrunde gerichtet, jetzt bringe ich dafür einen Liebling von Aphrodite um. Für den Betrachter ist klar, dass damit Adonis gemeint ist, der größte Geliebte der Göttin Aphrodite. Bei Ovid in den Metamorphosen in Buch 10 ist das ja auch so hübsch dargestellt, dass Aphrodite sich aus Versehen an einem Pfeil ihres Sohnes Amor geritzt hat und dadurch eben eine Liebe, die sie eigentlich selber gar nicht haben will, sondern über andere verhängt erleidet. Adonis kommt zwar nach der üblichen Mythenversion durch die Hauer eines Keilers geht zugrunde, aber das ist halt hier ein bisschen verändert. Außerdem kann Artemis ja, die Pfeile können auch übertragen gemeint sein. Artemis könnte diesen Keiler ja auch schicken. So ist es also mit den Menschen in ihrem Verhältnis zu den Göttern. Man kann sich vorstellen, dass der Trost begrenzt ist, der darin besteht, dass, tröste dich, Hippolytos, ich bringe zum Ausgleich einen Günstling von Aphrodite um. Sie verheißt ihm dann immerhin noch eine Kultstiftung, wo er dann als Halbgott verehrt werden wird. Das spielt im 15. Buch der Metamorphosen bei Ovid eine Rolle und verabschiedet sich dann von ihm, weil sie nicht durch die Gegenwart eines Toten befleckt werden darf. Ähnliches hatte Apollon schon am Anfang der Alkestis geäußert. Und jetzt kommt ein Satz, bei dem man, an dem ich Ihnen sehr schön demonstrieren kann. Das sind die beiden letzten Verse hier, dass es nützlich ist, Texte im Original lesen zu können, weil man dann nämlich nicht auf die Fehler von Übersetzungen reinfällt. Ich gebe zu, ich kann das selbst auch nicht immer beachten. Den von mir ja so hochgeschätzten Dostojewski kann ich nicht im Original lesen, weil ich kein Russisch kann. Und es ist mir auch zu anstrengend, das zu lernen. Aber wenn man es kann, ist es gut. Donner übersetzt die beiden letzten Verse, die Hippolytos zu Artemis spricht. Chairusa, Chaisysteiche, Parthen Olbia, Makran de Leipes, Radios Homilian, mit du lebe wohl auch, selige Jungfrau, ziehe hin, soweit okay, und löse sanft den langen trauten Seelenbund. Das ist zwar ein resignierter, aber doch ganz freundlicher Abschied von Hippolytos, wie Donner es übersetzt. Und ähnlich wird es auch zugegebenermaßen von Barrett und vielen anderen verstanden. Aber schauen wir uns an, was Hippolytos wirklich sagt. Makran de Leipes radios homilian, eine große oder lange Gemeinschaft, Makran homilian, verlässt du leicht hin. Oder lässt du leicht hin, mit Leichtigkeit zurück? Und das ist in meinen Augen eine ganz klare Kritik. Du gibst eine große Freundschaft leichtfertig auf. Das heißt, ganz am Schluss, wenn diese Interpretation zutrifft, sagt sich Hippolytos enttäuscht von Artemis von ihr los und bringt damit zum Ausdruck, was er von ihrem vorher geäußerten Trostangebot zu halten ist oder was er davon hält. Aber es gibt trotzdem ganz zum Schluss noch einen versöhnlichen Einzelgedanken, denn Hippolytos verzeiht seinem Vater, sodass also zwischen Hippolytos und Theseus die Situation ganz am Schluss dann in Ordnung gebracht wird. Merken Sie sich diese Worte, ich komme darauf nochmal zurück. Auf der menschlichen Ebene, das Agieren zwischen Göttern und Menschen bleibt problembehaftet, aber auf der menschlichen Ebene ist dann eben ein Ausgleich doch möglich. Also man kann sagen, so in eher sanftem Moll endet dieses Stück. Ich zitiere wieder Bernhard Zimmermann, der das sehr schön formuliert hat. Es ist nebenbei bemerkt, dass bestimmte Namen hier besonders häufig auftauchen, sind kein Zufall. Also Bernhard Zimmermann und Martin Hose, wir waren eben alle drei in der selben Tragödienschule unseres gemeinsamen Lehrers Hans-Joachim Newiger. Das prägt halt. Zimmermann auf Seite 127 seiner Einführung in die Tragödie. Die beiden Göttinnen, Artemis und Aphrodite, sind sich trotz der Gegensätze, die sie vertreten, letzten Endes ähnlich in der unmenschlichen Grausamkeit, mit der sie ihren Bereich, ihre Ehre gegeneinander verteidigen. Die Menschen sind bloße, das gefällt mir natürlich als aktiven Schachspieler besonders, der Vergleich, sind bloße Schachfiguren auf diesem göttlichen Spielbrett. Ihr Handeln und Denken sind zum Scheitern verurteilt, schlagen in das Gegenteil der eigentlichen Absicht um und erweisen sich als vergeblich und sinnlos. Doch der Anlass der göttlichen Grausamkeit, und das ist auch richtig, ist nicht Willkür der Götter, sondern darin berührt sich die euripideische Theologie im Hippolytos mit Aischylos Theodizee, menschliches Fehlverhalten, menschliche Hybris. Vielleicht betont er hier diesen Aspekt aber doch ein bisschen zu stark. Es ist natürlich richtig, Hippolytos Fehlverhalten setzt das göttliche Geschehen in Gang. Aber die Tatsache, dass es mit Phaidra ein unschuldiges, menschliches ja Kollateralopfer gibt und dass ja auch Theseus ins Unglück gestürzt wird. Man kann sicher sein, dass er, der am Morgen auch noch ein glücklicher Herrscher war und dann an einem Tag seine geliebte Frau und seinen geliebten Sohn und letzteren auch noch durch eigene Schuld verliert. Man kann sich vorstellen, dass der auch nie mehr glücklich sein wird. Hier also im Hippolytos, es wird jetzt auf den Rest des Semesters hinbezogen, jedes Mal ein bisschen drastischer, kann ich Ihnen schon ankündigen, erleben wir also göttliches Wirken in seiner bisher größten Grausamkeit. Zum ersten Mal also, dass Götter Menschen regelrecht vernichten. Und dass andere Gottheiten, die ihnen vielleicht auch diesen Menschen wohlgesonnen sind, ihnen nicht helfen können. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt, zieht das Erhabene ins Lächerliche. Wenn Sie noch so alte Slapstick-Filme kennen mit Komikern wie Stan Laurel, Oliver Hardy, Ben Turpin, Charlie Chaplin, was auch immer. Eins der beliebtesten Motive ist das Tortenmotiv. Person A klatscht Person B eine Torte ins Gesicht, die das geduldig über sich ergehen lässt und keinen Versuch der Gegenwehr unternimmt. Und daraufhin klatscht Person B Person A eine Torte ins Gesicht, ohne dass diese wiederum einen Versuch der Gegenwehr unternimmt. Was hier also fröhlicher Slapstick ist, ist im Hippolytos grausame Wirklichkeit. Ja. Haben Sie soweit zum Hippolytos? Haben Sie dazu Fragen, Bemerkungen? Dann kann ich noch einen, wenn das nicht der Fall ist, tatsächlich noch einen, ja, noch in das nächste Thema, das sich aus diesem aber nahtlos ergibt, noch kurz übergehen. Ich bin also jetzt tatsächlich, wenn es so bleibt, genau in meinem Plan. Ich schaue wieder auf den Wandkalender. Wir haben noch 3 Sitzungen. Ich möchte nächste Sitzung. Ich sage jetzt noch einige Worte zur Euripides Herakles, von dem wir auch schon mal in anderem oder halb anderem Zusammenhang gesprochen hatten. Will dann in der nächsten Sitzung auf, ja, das kann man sagen, um mit Monty Python zu sprechen, now for something completely different. Ein Nichtwirken der Göttin Artemis in der Iphigenie in Aulis. Und dann aber sicher nächstes Mal auch schon dazu kommen, den letzten Gott, den wir als Einzelnen noch behandeln wollen, in den Blick zu nehmen. Den Gott, dem all dies hier eigentlich gewidmet ist, diese Tragödien, Dionysos, der einen wirklich gewaltigen Auftritt in der Tragödie in Euripides Bakchen hat. Ein ebenso gewaltig komischen in Aristophanes Fröschen, auf den ich dann sozusagen als Antithese und ein bisschen als Comic Relief eingehen will, um dann eben in der Schlusssitzung nochmal die Konzeption der Dei Deaeque ex machina bei Euripides Ihnen im Zusammenhang darzustellen. Herr Gottschalk, Sie haben doch noch eine Frage oder Bemerkung.
Das ist jetzt nur zum Organisatorischen. Haben wir tatsächlich noch 3 Sitzungen?
Ja, aber das Semester geht bis zum, was mir selbst erst seit 2 Wochen klar ist und mich sehr erfreut und entspannt. Es sollte ursprünglich bis zum 12. Februar gehen, aber durch den späteren Anfang geht es bis zum 19.
Oh, schön. Okay, danke.
Freut mich, dass Sie das sagen. Auf diesem Wege haben Sie es jetzt alle nochmal gehört, ja, also bis zum 19. Februar. Wir haben noch 3 Sitzungen. Deswegen habe ich auch, weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber hier so diese tiefen Entspanntheit. Nadine? Du musst noch dich entschuldigen.
Genau, Entschuldigung. Ich würde mich dann nochmal anschließen zum Organisatorischen. Ich hätte nochmal eine Idee mit dem Hochladen von den Aufzeichnungen. Vielleicht könnten wir uns dann nochmal kurz besprechen. Also ich denke gerade Tobias und Herbert, das interessiert euch ja auch, vielleicht im Anschluss an die Vorlesung nochmal, das nur so ein kurzer Einwurf.
Wir bleiben einfach in der Leitung? Oder
Sie bleiben einfach in der Leitung, dann okay. Genau. Also ja. Das, wenn jetzt eigentlich alle Leute, die an diesem Organisatorischen dann noch interessiert sind, können drinbleiben. Oder es ist jetzt speziell für Leute, die was verpasst haben. Also Nadine, genau, sagst also du gleich alle, noch was fürs Plenum oder für die was verpasst haben?
Nee, nur die an den Aufzeichnungen sozusagen interessiert sind. Also das ist nur so eine Idee, wie man das machen könnte, am einfachsten. Und da genau, müssen wir uns aber alle zusammen nochmal bereden. Genau.
Gut, also dann stellen wir Ihnen frei, jetzt doch drin zu bleiben, wenn Sie wollen, für die das nicht als relevant erscheint, die können sich verabschieden. Ja, dann fangen wir mit dem Herakles doch nächstes Mal, gehen wir darauf ein, ja.
Herr Schmidt, Sie die Vorlesung ist aufgezeichnet worden, kann man, weil letztes Mal ist man durch die Lab gegangen, weil ich ja mit veralteten Zugangsdaten rein bin. Dann könnte ich mir nämlich nachträglich nochmal angucken.
Sie kriegen die Vorlesung tatsächlich, ich habe die und die letzte auch aufgezeichnet, Sie kriegen die mit W-Transfer oder V-Transfer, wie auch immer man das ausspricht, übermittelt. Ich hoffe, dass ich das diese Woche noch schaffe. Also alle diejenigen, die sich, die den Wunsch geäußert hatten, die Aufzeichnung mitzubekommen. Ich zeichne jetzt auch noch auf und bleibe da sogar noch so lange drin, bis du gesagt hast, was du gesagt hast, weil das dann ja vielleicht auch noch kontextuell relevant ist. Ja, bitte.
Ja, genau. Also mir kam irgendwie die Idee jetzt spontan während der Vorlesung, dass das ja eigentlich viel praktischer wäre, wenn wir das nicht einzeln über WeTransfer senden, wie wir das bisher immer gemacht haben, sondern vielleicht sogar auf der Moodle-Seite einfach hochladen. Da ist jetzt aber nur halt die Frage, inwiefern das mit Personenrechten irgendwie funktioniert, weil ich den ja öffentlich gestellt habe für eigentlich alle von der Goethe-Uni, also diesen Kurs. Deshalb, also ich kenne mich selbst nicht aus, es war nur so eine spontane Idee, wie man das eigentlich leicht allen zugänglich machen könnte.
Also du weißt, wie das geht, prinzipiell?
Es müsste eigentlich ganz leicht gehen, also weil wir haben ja...
Sagst du so?
Genau. Nee, also wenn, würde ich das auf jeden Fall auch zusammen mit dir machen oder auch schon mal allein probieren, weil das müsste eigentlich genau wie ein PDF-Blatt hochzuladen sein. Also das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Nur, ja, die Rechte sind natürlich so ein Problem.
Ah, super, wenn du das sagst. Aber das können wir dann noch, glaube ich, ganz einfach lösen, wenn Sie sich noch eine Woche gedulden. Ich muss mir nur alle Leute fragen. Ja, da muss ich am besten die Liste durchgehen, weil ja heute jetzt auch manche Leute nicht dabei waren, die in den Wochen davor dabei waren. Nee, ich mache das einfach so. Es ist viel einfacher. ich habe ja einen kompletten Verteiler von allen Leuten, die angemeldet sind. Ich frage die alle, ob jemand was dagegen hat. Und wenn niemand was dagegen hat, wovon ich eigentlich ausgehe, dann können wir es einfach so machen. Ja. Wenn jemand was dagegen hat, dann halt Retransfer. Ich meine, es reicht ja, wenn eine Person das nicht möchte. Aber mir ist das ganze Semester niemand aufgefallen, der so in der Nase gepopelt hätte oder sich sonst irgendwie daneben benommen, sodass eigentlich theoretisch oder irgendwelche peinlichen Dinge im Hintergrund gehabt hätte. Das ja, meinetwegen, dass man jetzt doch irgendwie so ein schönes Aktfoto hinter sich an der Wand hängen hat und sich dessen gerade nicht bewusst ist. Oder Frau Röse, alles gut. Nichts Verfängliches zu sehen. Ja, wunderbar, aber das ist eine super Idee. Dann machen wir das so. Ich frage bei allen an, ob alle einverstanden sind und dann können wir das so bei der nächsten Hiwi-Besprechung sozusagen, können genau, wir das dann...
Laden
wir es hoch. Beziehungsweise du lädst es hoch und ich gucke staunend zu, wie du das machst.
Zu dem Thema Moodle und staunend zusehen. Also es liegt garantiert an mir, aber daran bin ich jetzt irgendwie immer noch gescheitert, überhaupt zu finden, wo das Moodle ist, gestehe ich jetzt hier mal offen.
Okay.
Das kann daran liegen, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben habe. Ja.
Nö, wer weiß. Also manchmal sind diese Programme ja so merkwürdig und die Suchanfragen. Ich würde einfach gerade mal dir den Link in den Chat schreiben. Ja,
dann
müsste ja eigentlich funktionieren. Genau.
Hatten wir den Moodle-Link per E-Mail bekommen? Jetzt mal so eine Frage einfach.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das am Anfang war, aber bestimmt. Da ich sonst nie von jemand gehört habe, dass das nicht funktioniert hätte.
Deswegen liegt es an